SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Lydia Benecke. Sie ist eine der bekanntesten Kriminalpsychologinnen Deutschlands, erfolgreiche Autorin und Podcasterin. Wir unterhalten uns darüber, wie Manipulation funktioniert und wie wir sie erkennen. Außerdem, was Menschen zu Mördern macht. Hallo Lydia, schön, dass du mein Gast bist.
Hallo.
Lydia, Manipulation, wo begegnet uns das im Alltag, wo wir sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben und auch gar nicht merken, dass wir manipuliert werden?
Es gibt natürlich ganz viele Anwendungsbereiche und darauf versuche ich immer zu verweisen. Ich nehme gerne Beispiele aus Überzeugungen, die doch viele Menschen haben. Mhm. Mache ich auch gerne bei meinen Vorträgen, indem ich zum Beispiel sage, dass wenn Menschen Horoskope lesen und sagen, wie faszinierend das doch immer auf sie zutrifft, was sie da lesen, dass das aber nicht daran liegt, dass die Sternkonstellation bei der Geburt irgendeinen Einfluss auf die menschliche Persönlichkeit hätte, sondern dass man das psychologisch ganz einfach erklären kann. Da sind dann immer viele Menschen desillusioniert und auch enttäuscht. Und es gibt natürlich auch andere Überzeugungen, die Menschen haben, die aber nicht wirklich auf dem basieren, was sie glauben. Und das versuche ich dann teilweise so ein bisschen zu hinterfragen und natürlich auch Leute zu schützen, dass sie nicht auf gefährliche Manipulationen reinfallen. Das ist dann der Bereich, vor dem ich warne.
Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, aber lass uns doch gerade mal kurz bei den Horoskopen bleiben. Mhm. Weil natürlich viele das auch machen, morgens in der Zeitung lesen oder tagsüber einfach mal gucken und sagen, Mensch, aber manchmal stimmt's dann doch.
Ja, das Problem ist, dass wir rein psychologisch das recht einfach erklären können. Also einerseits gibt es den sogenannten Barnum-Effekt, der beschreibt, dass Menschen vage Aussagen, die Persönlichkeitseigenschaften beschreiben und die tendenziell eher positiv sind, sehr, sehr schnell als passend auf die eigene Person wahrnehmen. Und Horoskope machen nichts anderes als solche vagen Aussagen, bei denen ganz viele Menschen, wenn sie sie lesen, sagen, ja, das passt irgendwie. Und dieser Effekt ist bekannt, dennoch glauben natürlich Menschen, dass immer nur ihr Text passen würde. Ich hätte da einen Vorschlag an der Stelle, nämlich man könnte ja mal mit einer Person, der man wirklich vertraut, mal den Deal machen, dass die Person einen Monat lang aus der üblichen, sagen wir mal, Zeitschrift oder wo auch immer man sein Horoskop so liest, die Texte raussucht und man selber aber nicht flunkern darf. Und diese Person dann ganz willkürlich entscheidet, wann einfach irgendein Text aus anderen Sternzeichen vorgelesen wird und dann zwischendurch mal der tatsächliche. Und dann soll die Person meinetwegen einen Monat lang das mal machen und gucken, wann, das soll sie am besten notieren, wann sie meint, dass das wirklich zutrifft und wann nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Person, wenn sie nicht flunkert, bei den Texten, die ihr vorgelesen werden, auch nur ansatzweise herausfinden wird, welche wirklich angeblich ihr Sternzeichen darstellen oder welche nicht. Das wäre so ein Selbsttest. Genau. Und ich gebe immer das gerne das eine Beispiel, wo die Leute mal ganz schockiert sind, nämlich, dass schon vor Jahrzehnten ein Psychologe einmal einen kleinen spannenden Versuch gemacht hat. Nämlich hat er Menschen über eine Zeitungsannonce angeworben und hat die dann aufgefordert mitzumachen bei einem Horoskop, das er erstellen würde. Und die haben dann natürlich ihre Daten rübergeschickt. Und dann hat er all diesen Personen den identischen Text zurückgeschickt. Und die sollten dann sagen, ob sie sich da gut wiederfinden. Und sie haben sich sehr, sehr deutlich in diesem Text wiedergefunden und waren ganz beeindruckt, wie gut jetzt diese Horoskoperstellung war. Und dabei hat er in allen Fällen tatsächlich eine astrologische Logik benutzt, aber er hat ein Datum eingegeben für alle Personen und das war nicht deren Geburtsdatum, es war das Geburtsdatum eines Serienmörders.
Oh je.
Und die Leute fühlten sich da perfekt dargestellt. Also es sind Anekdoten natürlich, um etwas zu verdeutlichen, was in der Forschung auch sehr umfassend wirklich untersucht und beschrieben ist. Das heißt, das Ganze basiert auf psychologischen Effekten. Zum Beispiel auch wichtiger anderer Punkt, der Bestätigungsfehler. Auf den weise ich immer sehr gerne hin. Wenn eine Person eine Überzeugung hat, dann wird sie automatisch Informationen selektiv so wahrnehmen und auch gewichten und besser erinnern, dass diese Informationen zu ihrer Vorannahme passen. Und Informationen, die ihre Vorannahme widerlegen, werden eben nicht so gut wahrgenommen, werden eher relativiert, werden schlechter erinnert. Das heißt, das Gehirn macht automatisch etwas, worüber sich die Menschen gar nicht im Klaren sind, nämlich es versucht, das Bild, das wir Menschen von uns haben und von unserem Weltbild aufrechtzuerhalten. Und was die Astrologie angeht, wäre es dann so, eine Person, die sagt, das bedeutet mir ganz viel und mir ist ganz wichtig, dass das funktioniert, die wird auch dann widerlegende Informationen eher relativieren,
zur Seite schieben,
weil sie auch unbewusst versucht, an diesem Weltbild festzuhalten. Und das muss ich an der Stelle wirklich sagen.
Wie kann ich denn Manipulation im Alltag erkennen? Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, ich merke das. Ich gehe jemand nicht auf den Leim, der mich manipulieren will.
Das ist die häufigste Aussage, die ich von Menschen höre, dass Menschen eben sagen, ich bin nicht manipulierbar, ich bin ein sehr kritischer Mensch und ich habe auch ein Bauchgefühl, das mich nie täuscht. Das sind so die häufigsten Aussagen. Leider sind diese Selbsteinschätzungen nicht zutreffend, weil die Menschen, die das sagen, typischerweise gar nicht wissen, welche psychologischen Mechanismen auch auf sie selber einwirken. Und deswegen versuche ich auch aufzuklären über diese psychologischen Mechanismen, natürlich dann so einfach erklärt, dass Menschen es auch gut verstehen und anwenden können auf ihr Leben. Weil nur wenn man weiß, welche Mechanismen auch in uns allen relevant wirken, nur dann können wir eben etwas dagegen machen. Ich habe ja vorhin den Bestätigungsfehler genannt.
Bestätigungsfehler, hast du noch so einen Mechanismus, genau, der auf uns einwirkt, neben dem Bestätigungsfehler und den Emotionen?
Genau, also ich fange immer mit dem Bestätigungsfehler an, weil ich den Menschen sage, alle anderen Beispiele, die ich nenne, da könnten Beispiele dabei sein, die dann die Person im Publikum selber betreffen und wo die Person in dem Moment, wo ich dieses Beispiel dann nenne, sagt, nee, das kann aber nicht sein. Also da kann die Frau jetzt hier nicht recht haben.
Zum Beispiel, was wäre das sowas?
Genau, die häufigsten Dinge, die ich hier erlebe, sind einmal, wenn ich eben Horoskope hinterfrage, weil sehr viele Menschen wirklich auch überzeugt sind, dass diese funktionieren. Auch eine andere Sache, bei der ich ganz häufig diese Reaktion auch erlebe, ist, dass ich den Menschen erkläre, dass Homöopathie eben auf psychologischen Effekten basierend den Eindruck vermittelt, dass da also eine Wirksamkeit am Werk wäre, die aber tatsächlich gar nicht vorhanden ist.
Und Placebo-Effekte.
Ja, das ist nämlich heutzutage glücklicherweise schon vielen bekannt, also viel bekannter als vor einigen Jahren, dass der Placebo-Effekt beschreibt, dass eine Person eine Erwartungshaltung hat und dann eben zum Beispiel dieses Globulin nimmt, in dem Zucker ist. Und im Großen und Ganzen war es das. Also, und da ist kein spezifischer Wirkstoff, aber die Person hat die Erwartung, dass da irgendeine Wirksamkeit durch diese Einnahme wirklich auch erfolgen würde. Und durch diese Erwartungshaltung hat sie direkt ein positiveres Gefühl. Und das kann dann auch dazu führen, wenn sie wirklich glaubt, das ist super, das hilft mir jetzt, dass dann sogar Endorphine ausgeschüttet werden, also körpereigene Glückshormone, die dann erstmal das Wohlbefinden verbessern und auch zum Beispiel schmerzreduzierend wirken können. Das ist eine Sache, die dann also oftmals herangezogen wird, wo die Leute sagen, aber ich merke doch, dass mir das hilft. Eine andere Sache ist eben auch der Bestätigungsfehler, nämlich die Leute nehmen ihre Zuckerkügelchen bei irgendwas, was sowieso weggehen würde und sagen dann, ich habe aber den Eindruck, dass es schneller weggegangen ist. Ja, sie haben aber keine Ahnung, dass es genauso schnell oder langsam weggegangen wäre, was auch immer sie dann hatten, ohne das Zuckerkügelchen, weil sie natürlich jetzt abwarten und wenn es besser wird, sagen, ha, jetzt wird es besser, das muss an dem Zuckerkügelchen liegen. Natürlich sagen sie ja nicht Zuckerkügelchen. Das heißt, auch das ist natürlich ein Effekt und der Bestätigungsfehler, umso relevanter das Ganze für die Person ist, desto größer ist die Chance, dass sie selektiv auch alle Beispiele, die vermeintlich ihre Annahme bestätigen, dann ganz gut erinnert und alle Beispiele, wo es im Prinzip objektiv betrachtet auch nicht so gewirkt hat, wie sie glaubte, dann relativiert.
Wie kann man das denn verhindern, dass man da diesem Bestätigungsfehler auf den Leim geht oder ja auf Manipulation reinfällt, egal in welchem Bereich jetzt?
Also der erste Schritt ist, sich klarzumachen, dass der Bestätigungsfehler in uns allen wirkt, auch in mir, in jedem Menschen. Und das Einzige, was wir machen können, ist erstmal diesen Mechanismus zu verstehen, dass der in uns allen wirkt, dass unser Gehirn automatisch Informationen eben so verarbeitet und erinnert und dass wir dann bewusst dagegen arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich dann so eine Information gebe und sage, Sie können auch selber recherchieren, also Sie können das auch prüfen und die Person dann sagt, nee, ich brauche das nicht prüfen, ich weiß ja, dass es funktioniert, dann würde ich sagen, jetzt gerade scheint der Bestätigungsfehler bei Ihnen dafür zu sorgen, dass Sie eine Information, die nicht zu Ihrer Annahme, die Ihnen wichtig ist, passt, dass Sie die jetzt gar nicht wahrnehmen und ernst nehmen wollen. Vielleicht sollten Sie jetzt bewusst sich entscheiden, auch wenn Sie gegenteiliger Meinung sind, sich nochmal die objektiven Informationen anzuschauen und dann könnten Sie eben möglicherweise eine bessere informierte Entscheidung treffen.
Manchmal ist man erschrocken, auf was Leute alles reinfallen. Sei es jetzt auf einen Internetflirt von ganz jungen Leuten irgendwo auf Tinder oder in einer Datingplattform oder auch ältere Menschen, die sagen, Mensch, ich habe in meinem Leben schon so viel gesehen und Lebenserfahrung und dann fallen die auf einen Enkeltrick rein. Ja. Wie funktioniert da die Manipulation? Wie ist das möglich?
Auch hier spielen, muss man sagen, Emotionen eine große Rolle. Und ich sage den Leuten auch immer, dass unser Gehirn sehr stark Informationen auch gelenkt durch Emotionen verarbeitet. Also beispielsweise, wenn ein Mensch in einer sehr positiven Stimmung ist, kann er sich besser an viele positive Ereignisse in seinem Leben erinnern. Wenn ein Mensch in einer sehr negativen Stimmung ist, kann sich der Mensch tendenziell besser an negative Ereignisse erinnern. Nur so ein Beispiel. Und es ist so, dass Emotionen dazu führen können, dass das kritische Denken dann herabgesetzt wird. Beim Enkeltrick funktioniert das nach der Logik, dass ganz bewusst starke Angst ausgelöst wird um eine nahestehende Person. Und es ist ja dann immer so, dass angerufen wird, dass ein schlimmes Szenario dargestellt wird. Zum Beispiel, ihre Tochter hat einen schweren Autounfall verursacht und hat jetzt ein Kind überfahren. Das ist tatsächlich ein reales Beispiel für eine Enkeltrickmethode. Und dann würde natürlich die Mutter, häufig werden hier ältere Personen auch angerufen, unter anderem auch, weil man hier hofft, dass sie zum Beispiel vielleicht gar nicht so häufig jetzt mit ihrer Tochter telefonieren und in dem Moment wirklich glauben, das ist jetzt meine Tochter, die hier anruft, oder es ist jetzt eine vertraute Person der Tochter. Und dann wird eben gesagt, so, damit jetzt hier ein guter Anwalt helfen kann und ihre Tochter jetzt auch irgendwie eine Möglichkeit hat, jetzt hier auch juristisch gut vertreten zu werden, müssen sie sofort eine hohe Geldsumme bezahlen oder auch als Kaution oder irgendeine Geschichte. Und es kommt dann gar nicht so sehr auf die Details der Geschichte an, denn die Person am Telefon, die wird so handeln, dass das Gegenüber möglichst viel Panik entwickelt. Und die Panik, die ausgelöst wird, ist die Grundlage dafür, dass diese Person nicht mehr so rational handelt, wie wenn sie gerade nicht in einer starken Emotion wäre. Und da sieht man eben, dass das Auslösen der Emotion eigentlich die Grundlage ist für alles Weitere. Und deswegen wird die Person auch die ganze Zeit am Telefon weiter, also in Aufregung gehalten. Und sie hat überhaupt keine Möglichkeit, dann noch eine andere Person anzurufen. Es wird dafür gesorgt, dass sie die ganze Zeit in Kontakt bleibt mit dieser Person am Telefon, die manipuliert. Und es wird Zeitdruck hergestellt. Auch typisch, sie müssen jetzt ganz schnell handeln. Sie müssen jetzt ganz schnell, gleich kommt ein Kurier mit dieser Person, müssen sie entweder zur Bank fahren oder sie müssen dieser Person jetzt Geld übergeben. Also der Zeitdruck und die Emotion, die ganze Zeit angefacht wird, die sorgen dafür, dass die Person eben nicht mehr rational überlegen kann, ist das jetzt realistisch? Sollte ich nicht erstmal etwas prüfen? Es wird genau das bewusst verhindert. Und das ist natürlich beim Enkeltrick sehr plakativ, aber auch bei Manipulationsstrategien, wo Verliebtheit ausgenutzt wird.
Man wundert sich, dass Leute Dates Geld überweisen, die sie noch nie gesehen haben.
Das ist so verbreitet, und das Spannende ist, dass wir gar nicht genau wissen, wie hoch hier die Dunkelziffer ist, weil viele Menschen, die über das Internet sich verlieben und dann auch dem Gegenüber, das sie zu kennen glauben, Geld überweisen, wenn die dann irgendwann merken, dass das Ganze ein Betrug war, dann schämen sie sich oft und trauen sich gar nicht, sich ihren Angehörigen anzuvertrauen, geschweige denn zur Polizei zu gehen. Deswegen wissen wir auch gar nicht, wie hoch hier die Dunkelziffer ist.
Also Scham, also das Gefühl Scham spielt eine große
Riesenproblem,
Rolle.
Riesenproblem, gerade bei solchen Manipulationsstrategien. Und ich erzähle in dem Vortrag anhand von unterschiedlichen Beispielen, warum diese Menschen auf gar keinen Fall sich schämen müssen und es auch nicht angemessen wäre, von anderen Menschen zu sagen, ja, wie kann man denn so naiv sein, weil auch hier, was die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben. Kommunikation ist, wenn sie virtuell stattfindet, in der Lage, dieselben Emotionen auszulösen, wie wenn sie real jetzt, wir sitzen uns gegenüber, stattfindet. Unser Gehirn kann auf eine virtuelle Kommunikation, sei es schriftlich oder auch in einem, sagen wir mal, Audiotelefonat, kann unser Gehirn genauso stark reagieren. So, und das muss man erstmal verstehen. Und wenn die Emotionen, die hier auch das Gegenüber bewusst auslöst, wenn die dann erstmal stark genug sind, dann wird auch hier, ähnlich wie beim Enkeltrick, die starke Emotion verhindern, dass dieser Mensch so vernünftig über die Situation nachdenkt, wie wenn er nicht gerade stark emotionalisiert wäre. Auch hier wird die Emotion ausgelöst, nämlich Verliebtheit. Und es werden besonders Menschen gesucht, die entweder gerade einsam sind oder vielleicht auch in ihrem Selbstwert sich häufig irgendwie nicht so gut fühlen und vielleicht ein bisschen schüchtern sind und sich vielleicht auch nicht trauen, andere Menschen anzusprechen, sich vielleicht eine Partnerschaft wünschen, aber sich nicht zutrauen, eine zu finden. Oder Menschen, die gerade in einer Lebenskrise sind und sich einsam fühlen oder Unterstützung wünschen. Und da greift natürlich die Manipulation, wenn eine Person sehr nett ist, wenn sie aufwertend ist, das greift sehr stark.
Also man wird dann quasi mit Zuneigung, Liebe und ja guten Gefühlen, die man vermisst, überschüttet. Lovebombing.
Genau. Das ist der Begriff, den ich dann auch immer in dem Vortrag nenne. Und das ist inzwischen glücklicherweise auch ein Begriff, den viele Menschen schon mal gehört haben, was ich gut finde, weil überhaupt die Wahrnehmung, dass das Gegenüber mit Aufwertung und Zuneigung und sehr viel Aufmerksamkeit dann eine Abhängigkeit bewusst erzeugen kann, das wussten Menschen ganz lange nicht. Diese Manipulationsstrategie, eben Lovebombing, die kann Menschen sehr schnell emotional abhängig machen. Das kann bei allen Menschen funktionieren und funktioniert aber besonders schnell und effizient eben bei Menschen, die entweder einsam sind oder ein Problem haben oder gerade eine vulnerable Phase haben, in der sie gerade dafür sehr ansprechbar sind. Und das Problem ist, das Gehirn wird automatisch, wenn das Gegenüber so kommuniziert, Glückshormone ausschütten. Und es wird dann auch sehr schnell ein Verliebtheitsgefühl entstehen bei einer Person, die jetzt gerade in dieser vulnerablen Phase ist. Und wenn sie voller Glückshormone ist und verliebt ist, dann hat sie das Gefühl, und das sagen die Geschädigten immer, ich weiß, ich habe die Person noch nie gesehen, aber ich fühle doch, dass wir uns kennen.
Liebe macht so, ja blind, also dann offenbar auch virtuelle Liebe.
Aber
ja,
man muss einfach sagen, das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern das menschliche Gehirn auch hier unterliegt eben den sehr starken Emotionen, die dann alle weiteren Informationen selektiv beeinflussen, sodass dieser Mensch glaubt, ich kenne diese Person, ich spüre, dass wir uns kennen, dieser Mensch ist in meinem Leben, ich kann dem Menschen vertrauen. Und dann wird eine Notsituation vorgetäuscht, ist so der Klassiker. Und angeblich wegen irgendeiner Notsituation braucht die Person ganz dringend ganz viel Geld. Und manchmal wird auch erstmal eine kleine Summe gefordert und dann kommt die nächste Notsituation, größere Summe, größere Summe. Oder die Person sagt, dass sie zum Beispiel zu Besuch kommen will, aber sich das Flugticket nicht leisten kann. Oder dass sie irgendeinen gemeinsamen Traum, keine Ahnung, ein Haus irgendwo oder so, jetzt kaufen könnte, aber sie muss eine Anzahlung machen. Da gibt es 1 Million Versionen, also ob man jetzt ein Versprechen macht oder ob man sagt, jetzt ist hier eine Notlage. Und in dem Moment, wo die Person dann das Geld überweist, wird sie sich im Nachhinein umso mehr auch einreden, dass das schon richtig war. Und leider führt das dazu, dass manchmal die Menschen sogar mehrfach und teilweise wirklich über Jahre in solchen Abhängigkeitskonstrukten festgehalten werden.
Kaum zu glauben. Mittlerweile, du sagst, die Dunkelziffer ist hoch, aber es ist ein Phänomen, was stark verbreitet ist. Also das heißt, man findet auch, wenn man da reingerät, bei der Polizei Helfer.
Das ist, was ich immer sage, ganz wichtig, weil unter dem Begriff Love Scamming kennt man dieses Internetphänomen. Manchmal machen sich die Personen tatsächlich auch die Mühe, persönlich mal zu erscheinen. Ganz häufig tun sie das nicht, aber auch da gibt es verschiedene Varianten. Wenn also ein Kontakt entsteht, Verliebtheit entsteht und dann eine Geldforderung kommt. Das wäre spätestens der Moment, wo die Person dann wirklich bei der Polizei anrufen sollte, sagen sollte, ich bin mir nicht sicher, was soll ich jetzt tun? Und ich bräuchte da mal irgendwie Leute, die mir vielleicht die Situation genauer einordnen können. Und da hätte man dann eine Fachmeinung und das könnte natürlich helfen. Im Idealfall wäre es so, dass wenn Menschen sich im Internet verlieben und dann schon merken, da beginnt Lovebombing und dann gibt es immer wieder irgendwelche Ausreden, warum die Person jetzt doch irgendwie nicht zu einem Treffen kommen kann oder andere Sachen. Und wie gesagt, spätestens bei der ersten Forderung sollte man davon ausgehen, es handelt sich hier um Love Scamming.
Manchmal ist man überrascht, wie weit Manipulation wirklich gehen kann und zu was Leute dann teilweise auch bereit sind. Hast du da noch ein Beispiel, wo man denkt, also das kann man nicht glauben?
Ja, der Fall, der mir auch gezeigt hat, wie leicht Menschen urteilen und auch verurteilen, wo es gar nicht angemessen ist, war der, wo ein Mann über mehrere Jahre über das Internet Frauen dazu manipuliert hat, sich vor der Webcam selbst Stromschläge zu verabreichen mit einer Apparatur, die sie nach seiner Instruktion gebaut haben. Das war auch eine lebensgefährliche Situation, was den Geschädigten nicht bewusst war. Und das war etwas, wo die meisten Menschen, als sie von dem Fall hörten, gesagt haben, also das, da kann man ja nun wirklich nicht drauf reinfallen. Und ich erkläre auch hier, dieses Urteil ist falsch.
Wie sind sie drauf reingefallen? Also wenn jemand sagt, bastel dir deine Konstruktion, um dir Stromschläge selbst zuzufügen, würden doch die meisten sagen, geht's noch.
Ja, und deswegen natürlich auch hier hat sich der Manipulator etwas überlegt, was durchaus eine leider sehr kluge Idee war. Der hat sich ausgegeben als ein Mitarbeiter einer Universität und diese Universität, die gibt es auch und der hat halt gesagt, dass jetzt diese Uni sehr schnell diese weibliche Versuchsperson noch braucht, um diese Schuljahr abzuschließen und da das Ganze unangenehm ist, mit einem Schmerzreiz verbunden, denn es gehe ja um Schmerzforschung. Daher wäre man jetzt hier als Uni auch bereit, einen relativ hohen Aufwandsentschädigungsbetrag zu zahlen. Der war unrealistisch hoch, aber die Story war jetzt auf den ersten Blick für Menschen, die das so gelesen haben, nicht unplausibel. Und das war dann ganz gezielt so, dass er überlegt hat, wo könnte er Menschen suchen, die jetzt auch zum Beispiel Geld brauchen. Und dann hat er auf Kleinanzeigenplattformen, wo Leute Nebenjobs suchen, das Ganze inseriert. So, da haben wir also eine Stichprobe von Menschen, die Nebenjobs suchen und die das jetzt lesen und sagen, okay, eine Uni, das ist eine seriöse Institution.
Glaubwürdig dann.
Genau, also es wirkt seriös, es wirkt auch von der Autorität, die er ausgestrahlt hat, sehr überzeugend. Er hat gesagt, er ist ein promovierter Mediziner. Er betreut das Ganze und es ist absolut ungefährlich. Eine Uni würde ja nichts machen, was gefährlich wäre. Also die ganze Cover-Story hat schon mit Autorität und dem seriösen Image einer Uni gespielt. Und dann natürlich der hohe Anreiz des Geldes und auch Zeitnot. Er hat gesagt, dass sie sehr schnell diese Versuchsperson brauchen, dass die Person jetzt nicht ewig nachdenken kann, sondern das Angebot wird sehr bald wieder weg sein.
Also dass man gar nicht drüber nachdenken kommt, kann das stimmen?
Ja, also genau. Die Person sollte ganz bewusst auch gar nicht die Zeit haben, um rational nochmal Dinge zu prüfen. Und jetzt sagen natürlich ganz viele Leute, aber sich eine Apparatur bauen und dann vor einer Webcam einen Stromschlag verabreichen. Ich meine, wie seltsam ist denn dieses Szenario? Aber wenn man selber jetzt sich vorstellt, du bist die Person, du liest das, du denkst, okay, das ist eine Uni, klingt irgendwie plausibel, Schmerzexperiment, die bezahlen auch eben so viel, weil es nicht so einfach ist, eine Person zu finden, die das auch macht, ist aber ungefährlich. Und du denkst dir so, ja, okay, es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen an Unis, es gibt ja auch Schmerzforschung, kann ja alles sein. Wenn du jetzt die Person wärst, die das liest, wäre gewiss nicht der Gedanke, der dir kommt, da hat sich ein Mann vermutlich etwas ausgedacht, weil es ihn sexuell stimuliert, zuzusehen, wie sich weibliche Personen Stromschläge verabreichen. Dieser Gedanke würde doch ganz ehrlich den allermeisten Menschen beim Lesen einer solchen Annonce nicht kommen.
Kann man sich nicht vorstellen eigentlich.
Und das muss man verstehen. Das heißt, das Motiv war so weit weg vom Alltagswissen der Menschen, dass da einfach niemand drauf gekommen ist. Und das muss man verstehen. Man muss immer die Perspektive der Geschädigten sehen, deren Informationen. Und mit deren Informationen war das so abwegig, da sind die einfach nicht drauf gekommen.
Und wie oft ist es ihm gelungen, Frauen ja für dieses Experiment zu gewinnen?
Das war sehr überraschend, weil in der ursprünglichen Anklageschrift ging es um 88 Fälle über mehrere Jahre und in keinem einzigen dieser Fälle hat die Geschädigte selbst Anzeige erstattet. Und darauf muss ich auch hinweisen, weil die letzte Person nur deswegen der Polizei bekannt wurde, da sie aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus kam und dort natürlich befragt wurde, wie es überhaupt zu einer solchen Verletzung kommen konnte und dort auch Nachfrage dann eingeräumt hat, wie das Ganze abgelaufen ist und das Krankenhaus dann auch wirklich gesagt hat, da muss man eine Anzeige erstatten. Und wenn man bedenkt, dass über mehrere Jahre so viele Geschädigte keine Anzeige erstattet haben, dann zeigt das, dass diejenigen sich so geschämt haben, dass sie das nicht getan haben und dieser Mann immer weiter gemacht hat. Mhm. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Betroffenen von unterschiedlichen Manipulationsstrategien auf gar keinen Fall sich selber schämen müssen. Sie sind eben psychologisch nachvollziehbaren Mechanismen zum Opfer gefallen und sie sollten nicht abgewertet werden. Und in jedem Fall sollten Geschädigte, egal ob sie finanziell jetzt geschädigt wurden oder wie in diesem Fall tatsächlich auch körperlich, da sollten sie definitiv immer zur Polizei gehen.
Du arbeitest seit über 10 Jahren in einer sozialtherapeutischen Anstalt, einer speziellen Form von JVA mit Gewaltstraftätern und auch Sexualstraftätern und in einer Ambulanz für Sexualstraftäter. Was haben die Täter ja verbrochen oder was haben die Täter begangen für Straftaten, mit denen du zu tun hast?
Also ich habe ursprünglich 2008, als ich noch studierte, ein Praktikum gemacht in dieser sozialtherapeutischen Anstalt und habe dann die nächsten Jahre zunächst einmal mitarbeiten dürfen in der Gruppe für Missbrauchstäter und habe dann 2011 gewechselt in die Gruppe für Gewaltstraftäter und da bin ich bis heute im Leitungsteam. Gewaltstraftäter, darunter werden bei uns dann männliche Gefangene zusammengefasst, die versuchte oder vollendete Tötungsdelikte begingen oder zum Beispiel Serienraub, Serienbrandstiftung, Aussteiger aus organisierter Kriminalität. Das wären so unterschiedliche Hintergründe, mit denen dann diese Personen in diese Gruppe kommen. Und die andere Institution, für die ich arbeite, das ist eine Institution, in der Menschen im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen typischerweise sind. Und Bewährungsauflagen umfassen dann auch, dass sie eben zu uns kommen müssen im Rahmen der Rückfallprävention. Und wir auch dann dementsprechend der Bewährungshilfe auch berichtspflichtig sind. Und wir haben viele Fälle, die auch im sogenannten Kursprogramm sind. Das nennt man in Nordrhein-Westfalen Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern, kurz Kurs. Und da werden diejenigen in unterschiedliche Risikostufen eingeteilt und wir arbeiten dort mit der Bewährungshilfe und auch mit der Polizei und teilweise anderen Institutionen zusammen an diesen Fällen und betreuen die dann über eine längere Zeit. Das bedeutet, das sind eben zwei unterschiedliche Arbeitsweisen, einmal mit Menschen, die noch in Haft sind und einmal mit den Menschen, die eben in Freiheit sind, aber noch sehr stark unter Auflagen dann auch weiter betreut werden.
Häufig sitzt du mit dann vielen Männern auch zusammen, teilweise bis zu 10 Männern in Gruppen.
Ja, und unsere Gruppen, ja.
Wie ist es aber, ja, Männern gegenüber zu sitzen, die andere umgebracht haben, Mördern, Vergewaltigern und auch Gewaltstraftätern gegenüber zu sitzen?
Ich verstehe, dass viele Menschen diese Frage stellen, aber ich würde sagen, man muss ja erstmal schauen, warum manche Menschen einen Beruf wählen, in dem sie mit Menschen, die schwere Straftaten begehen, zu tun haben. Und da ist sicherlich wichtig, dass die Menschen, die sich für so einen Beruf entscheiden, erstmal selber herausfinden müssen, ob sie das Ganze objektiv auch sehen können, ob sie das Ganze eben emotional nicht so stark empfinden, sondern eher auf einer professionellen Ebene damit umgehen. Und ich habe auch oft erlebt, dass Menschen zum Beispiel Praktika gemacht haben in unseren Institutionen und manche Menschen sagen dann nach dem Praktikum, ja, das ist mir dann doch emotional zu unangenehm, und andere Menschen, die sagen, ich merke, ich kann damit arbeiten, ich kann da auch sachlich bleiben und das Ganze also objektiv betrachten. Und das ist natürlich der Unterschied, sodass ich da direkt schon mal sagen würde, dass Menschen erstmal gucken, womit können sie professionell arbeiten und womit nicht. Und das ist bei jedem Menschen anders. Und weil ich immer diese Frage gestellt bekomme, und ich meine, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die mit Straffälligen arbeiten. Ich meine, logisch, ne? Das heißt, ich bin ja nicht offensichtlich der einzige Mensch, ganz im Gegenteil, es gibt super viele Menschen, die in meinem Berufsbereich tätig sind, dann sage ich den Leuten immer, ich zum Beispiel könnte in einem anderen Bereich gar nicht tätig sein, der würde mich persönlich sicherlich so belasten, dass ich das nicht hinkriegen würde, und das wäre für mich persönlich im Hospiz arbeiten. Das meine ich völlig ernst, also ich hatte damit aus privaten Gründen auch zu tun, und ich glaube, ich könnte da vermutlich mich nicht emotional abgrenzen. Und das ist eine auch psychisch und körperlich sicher sehr herausfordernde Arbeit in solchen Pflegeberufen allgemein. Aber dann für mich persönlich, als ich das halt mal mitbekommen habe im Hospiz, und ich habe gedacht, wow, wie schaffen das die Leute? Und ich denke immer, warum werden denn die Leute, die dort arbeiten, nicht ständig gefragt, wie hältst du das aus? Weil ich könnte das für mich nicht. Das heißt, ich will damit sagen, offenbar muss man als Mensch erstmal selber rauskriegen, worauf reagiert man wie? Und dann auch ehrlich zu sich sein und gucken, okay, das würde ich hinkriegen, das eher nicht.
Und wie gelingt dir das?
Also ich hatte schon immer glücklicherweise, und sonst hätte ich wahrscheinlich auch diesen Beruf nicht gewählt, ich hatte schon immer eher ein Interesse an der logischen Frage, warum Menschen Straftaten begehen. Und ich bin mit 4,5 aus Polen nach Deutschland mit meiner Mutter und meiner Oma, bin dann in ein sozioökonomisch nicht gerade besonders gut aufgestelltes Milieu gekommen, also so eine Hochhaussiedlung, wo jetzt nicht gerade Bildungsbürgertum wohnte. Und dort hatten wir einfach in der Umgebung sicherlich unterschiedliche kriminelle Aktivitäten, über die dann auch gesprochen wurde. So, also meine Oma hat dann mit den Freundinnen, die sie da hatte, mit denen sie Kaffeekränzchen gemacht hat, auch erzählt, was gerade so los ist. Irgendwelche Einbrüche oder Körperverletzungen, Drogendeals, was auch immer. Und dementsprechend war das irgendwie einfach in der Lebensumgebung da so Thema. Und ich
Bottrop war das, ne?
Ja, in Bottrop, genau, im Ruhrgebiet. Und ich habe das nicht als beängstigend empfunden, weil das war so normal. Aber ich habe mich schon gefragt, warum gibt's das? Und warum ist das dann auch ständig zum Beispiel im Fernsehen? Damals gab es 5 Fernsehkanäle, also als ich ein Kind war. Und 5 Fernsehkanäle. Und ab, sagen wir mal, 19 Uhr lief da richtig viel True Crime. Also für alle, die glauben, wir hätten jetzt die Zeit des True Crime-Hypes, ich kann belegen, dass Anfang der 90er, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, auch schon das Fernsehen sehr, sehr voll war mit Filmen, mit irgendwelchen Reportagen über Verbrechen und auch die Zeitungen durchaus. Allerdings hatten wir natürlich Radio, 5 Fernsehkanäle am Anfang noch und eben dann
die Zeitung,
ein paar,
ne?
Zeitungen, und das war's. Und heute haben wir das Internet und wir haben so eine Fülle von ganz, ganz vielen unterschiedlichen medialen Angeboten, dass wir natürlich jetzt einfach durch diese Vielfalt der medialen Angebote auch sehr viel mehr davon sehen. War aber damals auch schon so, und kurz gesagt, ich habe dann gedacht, okay, wieso wiederholen sich die Fälle? Und wirklich, achte mal drauf, das war nämlich das, was mir aufgefallen ist. Dadurch, dass ich mir das angeguckt habe, habe ich gedacht, die Fälle, die sind sehr ähnlich. Egal, ob hier jetzt irgendwie ein Film ist über einen Fall aus den USA und da ist ein Bericht über einen Fall aus Frankreich und da ist ein Bericht über irgendeinen Fall aus Großbritannien. Aber es gibt Parallelen zwischen den Fällen. Es gibt Eckpunkte, die sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist auch spannend. Das fand ich spannend, weil ich mir dachte, okay, wenn es Parallelen gibt, dann muss ja irgendeine Logik dahinter stecken. Also habe ich diese Berichte gesammelt und in Schubladen quasi gepackt, kategorisiert. Also ist natürlich ein bisschen weird, mit 11 einen Ordner zu haben mit Straftaten.
Du hast quasi aus der Zeitung ausgeschnitten, ja, Artikel.
Genau, ich habe die dann nach ähnlichen Deliktbereichen einfach abgeheftet. Und Gott sei Dank war ich auf einer Gesamtschule, die sehr liberal war und gesagt hat, ja gut, also wenn die Mutter nichts dagegen hat, soll man jedes Talent eines Kindes fördern. Und dann durfte ich also allen Ernstes auch, wenn ich mal also Wahlthemen hatte, auch Aufsätze über meine Themen schreiben. Und ich habe dann zum Beispiel eine Facharbeit geschrieben über Kinder, die töten. Also ich durfte das dann auch in der Schule durchaus mal einbringen, was ich heutzutage rückblickend sehr, sehr cool finde. Und deswegen war das immer schon die Frage, wo ist die Logik? Dann habe ich gedacht, Psychologie ist ja die Wissenschaft, die das Fühlen, Denken und Handeln von Menschen erklärt. Also wäre das doch eigentlich wohl genau die richtige Richtung, um zu verstehen, warum es diese Parallelen gibt. Das war also kurz gesagt, warum ich überhaupt mich dafür interessiert habe.
Ja, Wahnsinn, mit 11. Ich habe da Hörspielkassetten von 3 Fragezeichen gesammelt und mich da oft gegruselt. Aber hast du dich nicht auch gegruselt oder gedacht, um Himmels Willen,
spannenderweise, ja, natürlich rückblickend denke ich mir auch, okay, das ist es nämlich. Meine Mutter hat natürlich auch erstmal sich ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, aber sie hat dann gemerkt, dass ich da eben auch da schon gar nicht emotional drauf reagiert habe, sondern eher fasziniert davon war, warum diese Parallelen bestehen und eher das Muster interessant fand, als jetzt den individuellen Fall und seine emotionalen Implikationen. Und deswegen, glücklicherweise, durfte ich mich damit beschäftigen. Ich hatte keine Albträume und keine Ängste. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich irgendwie immer schon davon ausging, klingt jetzt ein bisschen hart, dass überall und jederzeit irgendwas Schlimmes passieren kann. Also, keine Ahnung, ich könnte von einem Auto angefahren werden oder bei irgendeinem Unfall sterben oder einem Verbrechen zum Opfer fallen. Also irgendwie habe ich immer gedacht, okay, Dinge könnten passieren, macht aber keinen Sinn, sich die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen. Und ich fand jetzt Verbrechen auch nicht gruseliger als die Möglichkeit, wie gesagt, im Straßenverkehr irgendwie bei einem Autounfall zu sterben, was viel wahrscheinlicher ist dann.
Also du wolltest einfach verstehen.
Ja, ich wollte verstehen, was dahinter steckt. Das will ich immer noch, deswegen mache ich das, was ich mache.
Lass uns drüber sprechen, was macht Menschen zu Straftätern, zu Mördern, zu Menschen, die andere missbrauchen und vergewaltigen?
Also es gibt natürlich nicht die eine Antwort darauf und das ist das Spannende. Menschen sind ja ganz schön komplexe Wesen. Und das fand ich auch sehr cool, als ich mich mit Psychologie beschäftigt habe, festzustellen, dass Menschen sehr komplexe Wesen sind und es eben nicht die eine Erklärung für etwas gibt, sondern man immer ganz viele unterschiedliche Faktoren in unterschiedlichen Subgruppen von dann Besonderheiten betrachten muss. Und zum Beispiel allein Tötungsdelikte. Da gibt es unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Gruppen, in die man wiederum Menschen, die solche Delikte begehen, aufteilen kann. Und so ist es auch bei Sexualdelikten. Das heißt, man muss sich eigentlich erstmal immer die Untergruppe anschauen und dann gucken, welche Faktoren sind bei dieser Gruppe relevant.
Zum Beispiel?
Also, eine Sache, mit der ich gerne mal aufräumen möchte, ist, dass viele Menschen denken, dass zum Beispiel Personen, ich nehme jetzt extra den Bereich, wo viele Menschen besonders starke Emotionen haben, dass viele Menschen die Sexualstraftaten begehen. Also der Deliktbereich, der nachvollziehbarerweise besonders viel Entsetzen auslöst. Viele, die sich Berichte darüber anschauen, sagen, ja, erstens, ich würde auf jeden Fall mitkriegen, wenn ein Mensch, den ich kenne, sowas machen würde. Und zweitens, Menschen, die sowas machen, die müssen doch prinzipiell komplett gewissenlos sein. Allein diese beiden Annahmen, die ganz viele Leute haben, wie ich beobachte, sind falsch. So. Denn natürlich auch Sexualdelikte gibt es wiederum Untergruppen, aber es gibt recht viele Menschen, die Sexualdelikte begehen und vor sich selbst dann Entschuldigungen finden, also kognitive Verzerrungen nennen wir das, Gedankenkonstrukte, mit denen sie für sich selbst eine Erklärung finden. Und diejenigen, die prinzipiell zum Beispiel in der Lage sind, ein Gewissen zu empfinden, die haben dann ein Konzept von, eigentlich würde ich sowas gar nicht tun. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Mensch, wenn nicht die und die Umstände oder die und die Personen das und das zusammengekommen wäre, wäre ich ja nie an den Punkt gekommen, sowas zu machen.
Also entschuldigen sich selbst
total,
für das, was sie getan haben.
Und das machen die nicht bewusst, dass sie überlegen, oh, ich brauche jetzt eine Entschuldigung. Nein, nein, das ist automatisch. Und sehr viele Menschen, die von sich selber glauben, ich bin doch gar nicht hier, bleiben wir mal jetzt bei dem Stereotyp, so ein Sexualstraftäter außer Zeitung. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich würde sowas eigentlich gar nicht tun. So, dann haben sie aber einen sexuellen Übergriff begangen. Sei es zum Beispiel an Minderjährigen, sei es auch ein sexueller Übergriff an eine erwachsenen Person. Und dann ganz oft sitzen die da und sagen, ich bin nicht einer von denen, die eigentlich hierher gehören. Ich bin hier eigentlich falsch. Ich kann mir gar nicht erklären, wie ich überhaupt in der Situation hier gelandet bin.
Aber man vergeht sich ja nicht einfach so an einem Minderjährigen oder an einem Kind.
Ja, Und da ist es nämlich wichtig zu sagen, auch das wäre ein Thema, über das wir wirklich problemlos eine Stunde wirklich reden könnten, um der Komplexität auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Aber zum Beispiel viele Menschen denken, dass diejenigen, die jetzt einen sexuellen Übergriff an einem Kind begehen, dass die automatisch eine sehr starke sexuelle Präferenz bezogen auf Kinder aufweisen würden. Also viele Menschen sagen ja, das sind Leute, die sind pädophil. So, Pädophilie würde bedeuten, dass die Person wirklich sehr stark ansprechbar ist auf Minderjährige. Natürlich gibt es Menschen, die eine starke Ansprechbarkeit bezogen auf Minderjährige haben. Aber wir wissen zum Beispiel inzwischen, dass es Menschen gibt, die auf Minderjährige sexuell ansprechbar sind und nie Taten begehen. Und gleichzeitig wissen wir, dass eine erstaunlich große Anzahl von Menschen gar nicht hauptsächlich oder überhaupt auf Minderjährige sexuell ansprechbar ist, aber trotzdem einen sexuellen Übergriff begeht. Und das kann im Rahmen einer sogenannten Ersatzhandlung geschehen. So. Und das sind ganz oft die Leute, die dann zum Beispiel bei mir sitzen und sagen, ich bin gar nicht so einer. Und ich habe überhaupt keine Fantasien mit Kindern. Und wenn das wirklich eine Person ist, die wirklich keine solchen Fantasien aufweist und das im Rahmen einer Ersatzhandlung getan hat.
Heißt Ersatzhandlung?
Eine Ersatzhandlung würde bedeuten, die Person möchte eigentlich Sexualität gegenüber einer erwachsenen Person leben. Aus irgendeinem Grund kann sie das nicht. Sei es, weil sie vielleicht noch nie eine sexuelle Erfahrung gemacht hat, weil sie insgesamt unerfahren ist, gehemmt ist. Oder vielleicht ist sie auch in einer Beziehung mit einer erwachsenen Person, aber kann in dieser Beziehung jetzt angemessene Sexualität nicht mehr leben, kann auch nicht vernünftig über die eigenen Bedürfnisse und die Beziehung kommunizieren. Und das sind so typische Ausgangssituationen, in denen dann eine Person, die eigentlich sexuell auf Erwachsene ansprechbar ist, im Rahmen einer sogenannten Ersatzhandlung einen Übergriff an einem Kind begeht. Und das sind dann die Leute, die, wenn sie dann bei uns sitzen, wirklich da stehen und sagen, wie ist das möglich, eigentlich habe ich überhaupt keine sexuellen Fantasien von Kindern und begreife nicht, wie ich in dieser Situation sowas machen konnte. Es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel prinzipiell eine Persönlichkeitsstruktur haben, aufgrund derer sie einfach komplett bedürfnisorientiert sind. Das wäre nochmal eine andere Gruppe, die einfach, wenn sie ein Bedürfnis haben, das möglichst schnell umsetzen wollen. Und diese Gruppe, die außerordentlich bedürfnisorientiert ist, bezogen auf sich selbst und auch nicht wirklich die Rechte und Grenzen anderer Menschen als relevant empfindet, also dissoziale, nennt man auch antisoziale Personen, die können auch einen Übergriff gegenüber Minderjährigen begehen, weil sie zum Beispiel sagen, ja, ich will jetzt hier eine bestimmte sexuelle Bedürfnislage ausagieren. Die einzige Person, die jetzt gerade zur Verfügung steht, wäre eine minderjährige Person und die dann zum Beispiel sagen, es ist mir egal. Mhm. Oder bei denen es auch vielleicht um die Machtkomponente geht.
Aber verstehen die Täter, was sie dem Kind oder dem Opfer auch angetan haben?
Das ist ganz wichtig. Also erstens, ich habe ja schon gerade relativ deutlich gemacht, dass es unterschiedliche Gruppen gibt. Es gibt solche, die ansprechbar sind auf Kinder. Es gibt solche, die prinzipiell eigentlich mit Erwachsenen Sexualität leben wollen und dann selbst vor einem Rätsel quasi vor sich stehen und im Rahmen einer Ersatzhandlung gehandelt haben. Es gibt auch diese Dissozialen, die man auch Antisoziale nennt, die prinzipiell eben bedürfnisorientiert sind und denen im Prinzip vieles sehr egal ist, solange sie ihr Bedürfnis jetzt aktuell befriedigen können. Das heißt, wir haben hier schon unterschiedliche Gruppen. Und diejenigen, die prinzipiell eine Gewissensinstanz haben, und das sind durchaus recht viele, die sexuelle Übergriffe begehen, die müssen diese Gewissensinstanz dann ja aushebeln vor sich. Mhm. Und diejenigen, die prinzipiell eine Gewissensinstanz haben, die haben dann diese Konstrukte. Und mit denen haben wir sehr viel zu tun. Also entweder gehören die zu dieser Gruppe, die sagen, eigentlich würde ich das gar nicht tun und ich kann mir gar nicht erklären, wie es dazu kommen konnte und ich bin ja gar nicht so einer. Und dann haben wir auch solche, die das zum Beispiel auch immer wieder tun, also diejenigen, die auch wirklich eine zum Beispiel starke Präferenz dann bezogen auf Minderjährige aufweisen. Bei dieser Gruppe sehen wir häufiger, dass die dann sich einreden, sie würden keinen Schaden anrichten. Und das ist wiederum eine ganz große Gruppe an kognitiven Verzerrungen, mit denen wir dann bei den Leuten zu tun haben, dass die sich einreden, dass das die Person nicht schädigen würde, dass das in Ordnung wäre, was sie tun. Und die haben dann auch sehr, sehr viele Ausreden vor sich selber. Und bei uns geht es sehr stark darum, die jeweiligen kognitiven Verzerrungen, man merkt ja schon, man muss ja erstmal gucken, welche Personengruppe haben wir, was ist bei dieser Person genau der Hintergrund und dann muss man natürlich an den Faktoren genau dieser Person ansetzen. Wenn die dann diese kognitiven Verzerrungen haben, je nachdem welche sie haben, müssen wir da anfangen, die Stück für Stück abzubauen. Und bei den Leuten, die eine Gewissensinstanz durchaus aufweisen, ist es so, wenn wir dann, das dauert natürlich, Stück für Stück diese kognitiven Verzerrungen abbauen, sodass sie am Ende das, was sie getan haben, genauso realistisch betrachten, wie wir von außen es auch sehen, dann kann man bei diesen Menschen wirklich Schuldgefühl auslösen. Mhm. Wenn die kognitiven Verzerrungen weg sind und sie wirklich realistisch sehen, was sie getan haben, was sie bewirkt haben, welchen Schaden sie angerichtet haben, welche Schuld sie auf sich geladen haben, dann kann man bei denen, die eine Gewissensinstanz haben, wirklich Schuldgefühl auslösen, was natürlich wichtig ist, weil bei denen dieses Schuldgefühl auch sehr wirkungsvoll ist, um eine Motivation zu haben, intrinsisch nennen wir das, also wirklich eine tiefe eigene Motivation zu haben, nie wieder eine andere Person zu schädigen.
Wie oft gelingt das?
Das gelingt erstaunlich oft. Und das ist nämlich das, was ganz viele Leute sich gar nicht vorstellen können, dass wirklich sehr oft wir es schaffen, aber wir brauchen halt Zeit. Und bei manchen ist es so, dass man etwas, sagen wir mal, leichter kognitive Verzerrungen abbauen kann. Und es gibt andere Personen, die dann etwas abbauen und dann aber wieder zurückspringen und sagen, aber vielleicht ist es ja doch so. Und es gibt also Fälle, wo es einfacher oder schwieriger ist, wo es länger dauert oder kürzer dauert. Es gibt auch Fälle, bei denen man am Ende nicht erfolgreich ist. Aber ich muss ehrlich sagen, nach den vielen Jahren kann ich insgesamt sagen, dass wir häufiger, also würde ich jetzt auf jeden Fall rückblickend sagen, doch erzielt haben, dass sie sehr, sehr vieles hier positiv verändert haben, als bei den Fällen, wo es wirklich nicht funktioniert hat.
Du sagst auch, jeder von uns hat schon mal mit einem Sexualstraftäter zu tun gehabt.
Ja.
Und wie meinst du das?
Genau das. Da wären wir nämlich bei der anderen Sache, dass Leute sagen, ich würde das doch merken, wenn eine Person in meinem nahen Umfeld zu sowas in der Lage wäre. Und da muss ich sagen, oh, da täuschen sie sich, weil mit absoluter Gewissheit kann ich sagen, dass jeder Mensch, der diese Sendung hört, definitiv mindestens einmal eher häufiger mit Menschen zu tun hatte im eigenen Umfeld, die irgendeine Form von sexueller Straffälligkeit wirklich begangen haben. Sei es, wir nennen Hands-on-Delikte und Hands-off-Delikte. Also einerseits gibt es Hands-off-Delikte, das wären Menschen, die Kindesmissbrauchsabbildungen konsumieren. Juristisch ist der Begriff Kinderpornografie, aber wir sagen Kindesmissbrauchsabbildungen. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen, die so etwas schauen. Und das wird den meisten, die jetzt hier zuhören, niemals bekannt werden, dass Menschen, die sie kennen, das tun. Mhm. Und dann gibt es auch natürlich die Hands-on-Täter, die auch Missbrauch begehen oder zum Beispiel auch sexuelle Nötigung oder sogar Vergewaltigung. Also wenn wir jetzt im Bereich dann Erwachsene sind und Menschen, die solche Straftaten begehen, sind typischerweise auch für ihr Umfeld als diejenigen, die sowas machen, nicht bekannt. Und es ist so, dass die dann sehr, sehr lange auch unbehelligt dementsprechend leben und manchmal, wenn sie zum Beispiel ins Gefängnis gehen, dann irgendeine Erklärung dafür haben, warum sie mal eine Weile nicht in der Nähe waren oder vielleicht auch umziehen und irgendwo neu anfangen, was, wenn sie natürlich dann tatsächlich keine Straftaten mehr begehen wollen, ja auch genau das ist, was im Rahmen der Resozialisierung vorgesehen wäre irgendwann. Und dann ist es auch so, dass typischerweise ihr Umfeld das niemals für möglich erachten würde. Und ich muss an der Stelle sagen, ganz interessanterweise, Menschen, die Sexualstraftaten begehen, da habe ich schon häufiger von denjenigen gehört, dass die zum Beispiel, wenn es dann solche, ich nenne es mal typische Stammtischgespräche gibt, wo irgendein Medienbericht gerade zur Kenntnis genommen wurde und die Leute sagen, da müsste man ja Folgendes tun, ich möchte das hier gar nicht wiedergeben, aber ich glaube, alle, die zuhören, können sich denken, was dann typischerweise so gesagt wird. Viele derjenigen, die Sexualstraftaten begehen, sagen, wenn ich dann da beisitze, dann bin ich eine der Personen, die ganz besonders drastische Dinge fordert. Also das bedeutet nicht, dass die meisten Menschen, die solche Dinge fordern, Straftaten begehen. Das bedeutet aber, dass sie zum Beispiel im sozialen Umfeld auch dann sehr gut wissen, wie sie entsprechend auch nicht auffallen. Und das Wichtigste ist, man merkt es Menschen nicht an.
Das wollte ich dich fragen. Sieht man Menschen an, wenn sie solche Dinge tun oder auch Gewaltstraftaten?
Nee, und das ist es nämlich auch. Bei vielen Gewaltstraftaten sehen wir, dass dann das Umfeld völlig überrascht reagiert und sagt, das hätte ich nie für möglich gehalten, das kann doch gar nicht sein, du bist doch nicht so eine Person. Und das ist es nämlich auch bei Angehörigen. Sowohl bei Sexual- als auch bei Gewaltstraftaten sehen wir, dass da oftmals Angehörige sind, die auch vorher sehr, sehr stereotype Vorstellungen hatten von Straffälligen. So ein Bild, wie diese Leute sind, diese Leute. Und dann ist plötzlich der eigene Bruder, Sohn, plötzlich derjenige, der sowas macht. Und dann sehen wir, dass die Familie dann sagt, oh mein Gott, aber mein Sohn, mein Bruder, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, ich kenne dich doch. Du bist doch nicht so wie diese Menschen. Das passt doch nicht zusammen. Und das ist dann für die Leute natürlich erschreckend. Aber dann sehen wir eben, dass oftmals, natürlich auch nicht immer, die Angehörigen dann auch das Ganze differenzierter betrachten, weil sie sich überhaupt fragen, wie kann denn dieser Mensch, der mir nahesteht, wie kann der denn sowas gemacht haben? Und dann überhaupt darüber nachdenken, was eigentlich dahinter steckt.
Hat sich durch deine Arbeit mit solchen Tätern dein Blick auf die Menschen verändert? Also gehst du mit anderen Augen durch unsere Welt?
Nee. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass ich, wie erwähnt, ja schon sehr früh mit einer Lebensumgebung sicherlich konfrontiert war, in der jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war, um es mal so zu sagen. Und deswegen ging ich immer davon aus, dass Menschen zu allem Möglichen in der Lage sind. Also ich hatte irgendwie dieses idealisierte Bild von Menschen einfach nie. Was wahrscheinlich ein Vorteil war in meinem Umgang damit. Aber das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich die ganze Zeit bei allen Menschen immer vom Schlimmsten ausgehe, sondern ich weiß, Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften und manche Menschen treffen verheerende Entscheidungen, mit denen sie anderen Menschen schaden. Aber ich sehe halt die Realität differenziert und ich denke halt nicht immer darüber nach, ob jetzt irgendwelche Menschen etwas Schreckliches tun, die ich kenne. Aber ich habe einfach die Haltung, dass ich weiß, ich würde es auch nicht unbedingt erkennen. Und das weiß ich halt. Aber wenn man das Ganze rational betrachtet, kann man irgendwie damit umgehen. Also mein Lebensbild ist dadurch jetzt nicht anders. Ich sehe die Realität differenziert und realistisch, würde ich mal sagen.
Die meisten Straftaten werden von Männern begangen, auch Sexualstraftaten. Trotz alledem gibt es auch Frauen, die Sexualstraftaten begehen. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, das ist auch ein Teil meines Arbeitsbereichs, weil in dieser Ambulanz, in der ich arbeite, haben wir selten, aber wir haben auch Fälle, wo eben weibliche Personen verurteilt wurden wegen sexuellen Missbrauchs. Und insgesamt ist das ein Bereich, der sehr, sehr oft übersehen wird von der Bevölkerung, weil die Menschen ausschließlich über Sexualdelikte durch Männer nachdenken, was durchaus auch nachvollziehbar ist, weil Männer sehr viel häufiger, nach allem, was wir wissen, Sexualdelikte begehen. Trotzdem ist es so, dass wenn Frauen Sexualdelikte begehen, dass man nach derzeitigem Wissenschaftsstand davon ausgeht, dass hier das Dunkelfeld größer ist. Das heißt, dass Frauen, auch wenn sie insgesamt seltener als Männer solche Delikte begehen, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, nicht angezeigt zu werden. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass Menschen auch, wenn eine Frau sexuelle Übergriffe begeht, entweder diese Verhaltensweisen relativieren oder glauben, wenn ich das anzeige, wird mir das niemand glauben.
Scham auch wieder ein
Thema. Und auch Scham natürlich, genau. Also dieses, okay, die Leute werden das nicht ernst nehmen, sie werden es nicht glauben. Oder eben wirklich die eigene Relativierung. Und wir haben in unserem Arbeitsbereich häufiger mal, das ist jetzt natürlich anekdotisch, aber das passt auch zu dem, was durchaus die Forschung in die Richtung nahelegt. Wir haben dann zum Beispiel Gespräche mit dann Männern, die irgendwelche Sexualstraftaten begingen. Und wenn wir dann mit denen über ihre Sexualentwicklung sprechen, dass die dann irgendwann Anekdoten erzählen, wo wir ganz klar sagen, die haben jetzt einen sexuellen Übergriff durch eine Frau erlebt, die das aber eventuell gar nicht als solchen für sich verstanden haben. Also, dass eine Frau zum Beispiel sie ganz eindeutig sexuell missbraucht hat, also ich möchte das jetzt gar nicht ausführen in dieser Sendung, aber Handlungen, die ganz zweifelsohne sexueller Missbrauch sind und wo die Personen das irgendwie relativiert haben und gesagt haben, keine Ahnung, das war ein komisches Spiel oder ja, die Person war ein bisschen seltsam drauf oder ja, das war eine Mutprobe oder irgendwas, aber das gar nicht für sich als sexuellen Übergriff deklarieren, weil dann immer kommt, ah, das war eine Frau. So, also wir haben das schon oft beobachtet, dass die Leute das komplett anders dann für sich einordnen.
Wie hoch ist da die Dunkelziffer von solchen Missbrauchsfällen?
Das ist eben die Frage, die immer noch nicht sicher ist, weil da wären wir nämlich bei der Frage, erstens, wir gehen davon aus, dass hier sehr viel seltener angezeigt wird. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Belege für. Das zweite Problem ist aber, wenn man Menschen befragt, dann ist immer die Frage, was man abfragt. Weil, wenn man zum Beispiel fragt, haben Sie einen sexuellen Übergriff durch eine weibliche Person erlebt? Und die Betroffenen relativieren das, so wie ich das vorhin erklärt habe. Und in ihrem Kopf ist das ja gar kein sexueller Übergriff, dann würde zum Beispiel, selbst wenn man die befragen würde, statistisch würden Personen sogar Nein sagen, die einen solchen Übergriff erlebt haben, den aber gar nicht als sexuellen Übergriff zum Beispiel wahrgenommen haben. Das heißt, die Frage ist auch, wie man das dann befragt. Das heißt, wir wissen es nicht, aber es ist gewiss, dass hier eine relevante Dunkelziffer besteht und da noch gesellschaftlich viel getan werden muss. Erstens, damit die Leute verstehen, dass es dasselbe ist, wenn eine weibliche Person missbraucht wie eine männliche. Und zweitens, dass die Betroffenen sich nicht schämen und auch erstmal begreifen, begreifen, dass das sexuelle Übergriffe sind, auch wenn Frauen genauso handeln und dass sie dann auch sich Hilfe holen und das auch anzeigen.
Stehen Frauen dann in solchen Missbrauchsfällen Männern in Brutalität und Vorgehensweise in nichts nach oder gibt es da noch einen Unterschied?
Also auch hier gibt es Subtypen und auch bei sexuellem Missbrauch, egal ob jetzt durch Männer und durch Frauen, gibt es unterschiedliche Strategien, aber sehr häufig, weil eben die häufigste Variante ist, dass die Person, die missbraucht, aus dem Nahfeld kommt, also eine emotionale Bezugsperson ist für das Missbrauchsopfer. Dadurch wird sehr häufig von den Menschen eben diese emotionale Abhängigkeit genutzt, dass sie die Person emotional abhängig machen und dann Forderungen stellen, die das Kind oder auch die jugendliche Person dann glaubt, erfüllen zu müssen, um nicht diese Bezugsperson, die ihr so wichtig geworden ist, zu verlieren. Das ist leider eine sehr häufige Variante. Es gibt aber auch gewisse Hinweise darauf, dass Frauen beispielsweise, wenn sie sexuell übergriffig sich verhalten, dass sie das häufiger als so eine Art Pflegeverhalten tarnen. Also beispielsweise, ich will jetzt in dieser Sendung nicht zu sehr ins Detail gehen, dass sie sagen, dass sie im Rahmen von, sagen wir mal, körperlichen Hygienemaßnahmen oder auch anderen vermeintlich mütterlichen Zuwendungen ganz klar dann sexuelle Handlungen durchführen und aber dem Kind gegenüber das anders darstellen und behaupten, das sei jetzt zum Beispiel medizinisch oder hygienisch oder sonst irgendwie notwendig. Das heißt, wir sehen hier etwas häufiger diese Strategie, das Ganze dann auch als vermeintlich so mütterliche Zuwendung zu tarnen.
Wo kann man Hilfe finden in solchen Fällen?
Genau. Also erstens gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen, die als Erwachsene oder auch wenn sie noch minderjährig sind, dann sich auseinandersetzen mit sexuellen Übergriffen. Die können Psychotherapie machen, die können unterschiedliche Beratungsstellen, die es auch für Opfer von sexuellen Übergriffen gibt, aufsuchen und dort erstmal sich beraten lassen und sich auch sagen lassen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Es gibt dann auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, in welcher Form auch dann juristisch etwas getan werden kann. Es kann auch eine Unterstützung und Begleitung bei juristischen Vorgängen dann erfolgen, wenn eine Anzeige zum Beispiel dann auch aufgegeben wird, was immer aus unserer Sicht wichtig ist, weil natürlich durch die Anzeige auch die Gefahr gesenkt wird, dass eine solche Person, die solche Taten begeht, überhaupt dann weitermachen kann. Also es ist natürlich dann sehr wichtig, auch den Mut zu fassen, im Idealfall eine solche Anzeige zu erstatten. Und da gibt es eben unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, das dann auch machen zu können. Und deswegen, wenn man im Internet googelt, vielleicht könnt ihr hier auch ein paar Stellen verlinken aus eurer Region, wo also die Menschen sich hinwenden könnten.
Neben deiner Vorliebe für Kriminalfälle interessierst du dich aber sonst auch für übersinnliche Themen, für Geisterphänomene, für Vampire. Sag selbst von dir, dass du ein Grufti bist und auf deiner Facebook-Seite schreibst du, bei mir ist das ganze Jahr, sieht es eigentlich so ein bisschen aus wie an Halloween. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht's aus bei dir zu Hause?
Genau, also ich mag natürlich, wie man jetzt schon merkt, Themen, die manche Leute auch gruselig finden. Aber zum Beispiel mache ich da eine große Unterscheidung. Es ist ja so, dass ich beispielsweise mich für Straftaten nur deswegen interessiere, weil ich mich frage, was sind die Gründe und wie können wir Straftaten verhindern? Sonst würde ich ja nicht genau in der Rückfallprävention arbeiten. Das ist mein Job. Das heißt, da geht es mir darum zu verstehen, wie wir eine Welt besser machen können und dafür sorgen können, dass weniger Straftaten begangen werden. Das ist also was komplett anderes zum Beispiel, als was die Leute manchmal dann irgendwie in einen Topf werfen. Das andere Thema, dass ich mich selber als Grufti oder Gothic bezeichne, das ist nämlich wiederum eine ästhetische, künstlerische Vorliebe für den Umgang mit auch negativen Seiten des Lebens. Das hat nichts mit Religion zu tun und nichts mit Politik zu tun, sondern im Prinzip ist die Gothic-Subkultur die Subkultur, in der durch Musik, aber auch Literatur oder Malerei unterschiedliche Kunst- und Ausdrucksformen die auch negativen Aspekte des Lebens verarbeitbar werden, zum Beispiel Vergänglichkeit, der Tod, Trauer oder auch Angst oder Hilflosigkeit, also Emotionen, die Menschen natürlich erstmal aversiv empfinden, logischerweise, wegschieben wollen. Genau, also Emotionen, mit denen Menschen sich im Alltag lieber nicht beschäftigen möchten. Und hier geht es eher darum zu sagen, ja, das Leben ist endlich, man kann den Tod auch irgendwie künstlerisch für sich verarbeiten. Und auch diese negativen Aspekte des Lebens und der Emotionen kann man auch künstlerisch irgendwie umsetzen. Und das ist dann wahrscheinlich auch eine Form von Bewältigungsstrategie.
Wo kam dein Interesse daher?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir immer noch stelle. Aber ich habe ja schon erzählt, dadurch, dass ich damals nach Deutschland kam und in einem Umfeld lebte, einerseits, das sicherlich auch viele, sagen wir mal, kriminelle Aktivitäten zeigte, aber andererseits auch sicherlich immer so ein Außenseiter-Typ war oder Außenseiterin, besser gesagt. Also ich habe meistens zu Hause gesessen, Bücher gelesen und irgendwelche Sendungen gesammelt. Ich war also immer der Nerd, was mir beim Klassentreffen letztens auch gesagt wurde, dass ich ja immer der Nerd war und sich niemand wundert, was ich jetzt mache, weil das irgendwie für alle, die mit mir in der Schule waren, die logische Fortführung von dem ist, was sie damals schon irgendwie vermutet haben. Aber auf jeden Fall, für mich war das einfach auch spannend, diese Art von Kunst, die da den Ausdruck eben findet für solche Aspekte des Lebens. Und da wären wir wieder bei, ich habe ja noch nie gedacht, dass die Welt ein Ort ist, wo alles super ist und dass alle Menschen super nett sind, sondern ich ging immer davon aus, dass eben ja auch Ungerechtigkeit geschieht, dass Menschen auch andere schädigen können, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit dachte, alle Menschen sind potenziell in meinem Umfeld gefährlich. Aber ich habe das einfach zur Kenntnis genommen, wie ich zur Kenntnis nehme, dass ich, wie gesagt, auch durch einen Unfall jetzt gleich sterben kann, wenn ich hier rausspaziere.
Aber du hast trotzdem Spaß am Leben,
das nicht,
dass jetzt
nämlich
manch einer denkt.
Und die Gothic-Subkultur ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, dass diese Aspekte, man sieht die, die sind da, man kann künstlerisch damit umgehen und ich glaube, dass das auch diesen Aspekten des Lebens den Schrecken nimmt. Und deswegen sage ich auch immer zum Beispiel, diese Verarbeitung von Sterblichkeit und Tod in dieser Subkultur impliziert für mich, und da kenne ich auch viele andere, mit denen ich befreundet bin, dass ich mein Leben genieße, weil ich weiß, irgendwann kommt der Tod. Ich persönlich bin Atheistin, aber andere Menschen haben auch die Überzeugung, dass da was kommt. Aber ich sage, ich genieße mein Leben, weil irgendwann ist es vorbei und vorher sollte ich das Beste draus machen. Und das heißt, es ist gerade eine lebensbejahende Haltung. Und von daher ist es eben eigentlich keine Subkultur, was die Leute immer denken, die die Menschen emotional runterzieht, sondern es ist eine Art von künstlerischer Verarbeitung. Und dadurch, so wie ich die Leute kenne und wenn man sich die Festivals anschaut, wo die Menschen auch positiv miteinander etwas erleben und auch glücklich sind und Spaß haben. Und das wissen viele Menschen nicht, die von außen Vorurteile haben.
Und wenn das ganze Jahr Halloween ist, was heißt das bei dir?
Ja, also im Prinzip ist es genau das, dass ich das ganze Jahr über mich mit diesen düsteren Aspekten des Lebens auch beschäftige, aber dadurch nicht meine Lebensqualität leidet. Und deswegen muss ich den letzten Punkt hier einführen. Ich bin einmal im Jahr in Leipzig über Pfingsten. Da treffen sich sehr viele Menschen aus dieser Grufti-Gothic-Subkultur, auch schwarze Szene genannt. Und ich habe jetzt seit einigen Jahren, jetzt hatten wir erst zum vierten Mal, erst letztens, das WTF, Wissenschaft trifft Freundschaft, und das ist ein Wissensfestival, das einerseits die Leute aus der schwarzen Subkultur anspricht, aber auch die Leute aus der allgemeinen Bevölkerung, die gar nichts damit zu tun haben, und wo wir 2 Tage lang mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen spannende Themen auch aufnehmen und die wissenschaftlichen Hintergründe dazu liefern. Und da schließt sich wieder der Kreis zu meinem anderen Thema, nämlich, dass ich gerne Leute aufkläre über Dinge, die sie glauben, die aber nicht zutreffen, sagen wir mal übersinnliche Heilsversprechungen oder Leute, die sagen, sie könnten mit Toten reden, was psychologisch erklärbar ist und nein, sie können nicht mit Toten reden, oder Menschen, die halt behaupten, sie könnten irgendwie hellsichtig irgendwelche Kriminalfälle lösen, auch das, es gibt nicht einen Kriminalfall auf der Welt, bei dem das so gewesen wäre, es gibt Behauptungen, es hätte Kriminalfälle gegeben, wenn man sich die genauer anschaut, dann gibt es aber nicht einen einzigen Fall, wo das wirklich belegbar war, sondern es gibt viele Hinweise darauf, dass diese Storys eigentlich immer viel natürlichere Erklärungen bergen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche immer den Leuten dann auch unter anderem in diesem Rahmen zu erklären, dass man viele Dinge im Leben besser erklären kann mit wissenschaftlichen Erklärungsmodellen als mit Aberglauben oder eben falschen Vorstellungen. Und deswegen bin ich auch im Verein Skeptics. Skeptics mit X. Ihr könnt ja mal auf Skeptics vorbeischauen. Da sind wir mit ganz vielen Leuten unterwegs, die eben wissenschaftlich basierte Erklärungen liefern und Leute schützen möchten vor unseriösen Angeboten und Fehlannahmen, die im schlimmsten Fall sogar gefährlich werden können. Also ich verbinde meine ganzen Interessen gerne.
Das ist mit deiner Lieblingsbeschäftigung mittlerweile, Wissenschaft eben und solche Phänomene so zu erklären, dass sie alle verstehen können, vor allen Dingen auch rational verstehen können. Ja. Aber es ist ja erstaunlich, wie auch bei den anderen Dingen, über die wir gesprochen haben, dass Menschen noch an solche Geisterdinge glauben, an Hellseher, an Vampire. Wie lässt sich das auch erklären und was ist da auch alles unterwegs und hat sich das vielleicht auch ein Stück weit verschärft durch die sozialen Medien und das Internet?
Also die Phänomene verändern sich punktuell, aber ich muss das jetzt auf das Wesentliche runterbrechen. Gestern zum Beispiel in meinem Vortrag hier kam auch eine Frau und hat gesagt, kann es sein, dass vieles von dem, was Sie heute über Manipulation erzählt haben, dass das auch die Leute nutzen, die behaupten, sie könnten mit Geistern reden? Und die Frau hat halt gesagt, sie hätte eine Freundin, die überzeugt ist, dass irgendein Medium, das ihr behauptet, gegenüber mit irgendeiner verstorbenen Person, die sie kannte, zu kommunizieren, dass dieses Medium also diese Frau sehr beeindruckt. Das ist ein Beispiel von vielen, dass eben diejenigen, die sowas behaupten, dass die auch mit Manipulation arbeiten. Also die Person, die da hingeht, hat vielleicht ein Bedürfnis. Vielleicht wünscht sie sich nochmal mit einer verstorbenen Person, die ihr nahestand, zu kommunizieren. Und die Leute, die diese Angebote machen, die arbeiten mit unterschiedlichen Manipulationsstrategien. Also die machen erstmal Barnum-Aussagen, also so allgemeine Aussagen, die auf viele Leute zutreffen. Dann arbeiten sie mit Cold Reading, also eine Strategie, bei der sie schauen, wie die Person reagiert. Sie machen erstmal vage Aussagen, es könnte dies, es könnte das sein. Dann gucken sie, bei welcher Aussage die Person eher so, das passt irgendwie nicht so. Und bei anderen Aussagen ist die Person eher von der automatischen Reaktion so, das passt so. Das heißt, die sind sehr geschult darauf, diese Reaktion des Gegenübers richtig zu interpretieren und dann sozusagen die Aussagen immer mehr in die Richtung zu entwickeln, wo die Person drauf reagiert. Und etwas, was viele von denen auch machen, nennt man Hot Reading. Das heißt, dass die einfach auch im Internet recherchieren. Also sagen wir mal, die recherchieren den Namen der Person, die zu ihnen kommt und sehen, da ist eine Traueranzeige, da ist irgendwie die Oma vor 2 Jahren gestorben. Und dann sagen sie, Hildegard. Und dann denken die Leute so, wow. Und denken nicht drüber nach, dass vielleicht in irgendeiner Traueranzeige, wenn man ihren Namen googelt, steht, dass sie der Enkel oder die Enkelin sind. Also, oder soziale Medien, wo viele Infos über Menschen natürlich auch zu finden sind. Das heißt, die Leute, die solche Angebote machen, arbeiten mit sehr vielen Tricks. Und nein, sie können eben nicht mit irgendwelchen übersinnlichen Entitäten reden. Das wissen wir deswegen, weil alle Versuche, wissenschaftlich mal zu belegen, wo Leute gesagt haben, doch, ich kann das und ich will das auch wissenschaftlich geprüft sehen, haben immer und immer wieder gezeigt, nein, die können das nicht.
Werdet ihr angefeindet, wenn ihr dann eben auch solche Machenschaften aufdeckt und zeigt, mit welchen Tricks da gearbeitet werden und welchen miesen Methoden?
Absolut. Und alle Menschen, die in dem Bereich aufklären, werden natürlich angefeindet. Zum Beispiel hatte ich jetzt letztens bei meinem Wissenschaft trifft Freundschaft, also WTF Leipzig, hatte ich auch die Quarks Science Cops, die ja auch sehr viel Aufklärung in dem Bereich machen. Das heißt, wir sind natürlich auch mit Leuten befreundet, die auch solche Dinge auch in den Medien versuchen, den Leuten mitzuteilen. Und gerade auch wir Leute in dem Skeptics-Verein, wir haben natürlich viele Erfahrungen mit Anfeindungen, nur wir haben auch viele Erfahrungen damit über die Jahre gesammelt, weil wir auch schon früher, also unabhängig voneinander, oft im Umfeld versucht haben, den Leuten die Erklärung nahezubringen, dass sie nicht auf bestimmte Dinge reinfallen sollen, dass auch manchmal das Positive geschieht, was wir ja auch auslösen wollen, dass nämlich Leute dann sagen, ich habe mir das jetzt genauer angehört und nochmal durchdacht und okay, vielleicht bin ich auf was reingefallen oder vielleicht bin ich gerade kurz davor, auf irgendwas reinzufallen, aber jetzt habe ich eine bessere Erklärung dafür. Und das ist natürlich, was wir erreichen wollen, dass die Menschen eben nicht ausgenutzt werden können. Also weder emotional noch finanziell noch im schlimmsten Fall gesundheitlich, weil der Worst Case ist natürlich bei unseriösen Angeboten, dass eine Person zum Beispiel eine medizinische Behandlung ablehnt, weil sie irgendeinem esoterischen Angebot vertraut und dann völlig ohne dass das hätte geschehen müssen, aufgrund der Nichtbehandlung stirbt. Und mit solchen Fällen beschäftigen wir uns auch, dass wir natürlich nicht möchten, dass Menschen dann den falschen Personen vertrauen und im schlimmsten Fall sogar mit ihrem Leben dafür bezahlen.
Und dafür nimmst du dir nicht nur mit dem Verein Skeptics viel Zeit, sondern eben auch bei deinen Vorträgen. Du bleibst dann lange häufig noch da und beantwortest Fragen. Da kann es auch schon mal spät werden.
Ja, also mein Rekord letztens in München war 2.45 Uhr.
Wahnsinn.
Ich bin geduldig.
Ja. In deiner Sammlung sammelst du noch weiter eben Straftaten? Wie groß ist die Sammlung?
Ja, das ist natürlich jetzt nochmal anders, weil ich jetzt durch Online-Recherche im Prinzip auch Ordner habe, wo ich also ähnliche Fälle dann auch ablege. Und ich habe irgendwann natürlich verstanden, dass ich gar nicht diese ganzen Einzelfälle wirklich statistisch sozusagen alle erfassen können werde. Es sind einfach zu viele, aber ich suche dann manchmal passende Fälle aus unterschiedlichen Zeiten und auch Ländern, die ich dann den Leuten zeigen kann, um zu sagen, sehen Sie die Mechanismen, die sind dann wirklich übergreifend in verschiedenen Zeiten und Ländern zu finden. Und das zeigt uns, dass eben die zugrunde liegenden Faktoren, die begünstigen, dass manche Menschen hier und da solche falschen Entscheidungen treffen, dass die offensichtlich in der Menschheit schon immer zu finden waren und dass wir heute mit der wissenschaftlichen Forschung sehen, welche Faktoren spielen eine Rolle. Und da sind wir bei Prävention. Prävention bedeutet, dass wir Risikofaktoren identifizieren. Erstens in Präventionsprogrammen. Zum Beispiel empfehle ich hier zwei Programme, die auch letztens in Leipzig beim WTF Leipzig zu Gast waren bei uns, nämlich 180 Grad Prävention ist das eine Programm und I Can Change, Prävention sexueller Gewalt. Das sind Programme, die sich einmal an Jugendliche und einmal an Erwachsene richten, die sexuelle Fantasien haben, die, wenn sie sie ausleben würden, gefährlich werden könnten. Also sowohl Fantasien bezogen auf pädosexuelle Verhaltensweisen als auch Fantasien, zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien oder andere sexualisierte Gewaltfantasien. Menschen können sich anonym unter Schweigepflicht kostenlos an diese Programme wenden und dort eben Hilfe bekommen, keine Taten zu begehen. Ähnlich funktioniert ja auch das sehr bekannte Projekt Kein Täter werden, das es inzwischen in sehr, sehr vielen Städten gibt, glücklicherweise. Und das sind die Präventionsmaßnahmen, damit die Leute gar nicht erst Straftaten begehen. Und dann gibt es die Rückfallprävention, also der Bereich, in dem ich arbeite, damit Menschen, wenn sie irgendwann entlassen werden oder schon in Freiheit sind, in der Lage dazu sind, bessere Entscheidungen treffen und keine Straftaten zu begehen. Und mit all diesen auf Forschung basierenden Programmen können wir tatsächlich Straftaten verhindern.
Auch wenn du gesagt hast, durch dein Interesse, was schon früh begonnen hat, eben für solche Kriminalfälle, warst du geeignet oder bist du bis heute geeignet, dich eben damit zu beschäftigen? Gibt es trotzdem Fälle, die dir nahegegangen sind und an die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ebenso auch eben wie, ob mich das belastet. Und wenn ich die Fälle, mit denen ich arbeiten würde, nicht abstrakt sehen würde, in dem Sinne, dass ich die Risikofaktoren sehe und mich frage, an welchen kann man ansetzen. Es gibt nämlich statische und dynamische, also Faktoren, die wir ändern können und andere, die wir nicht ändern können. Dann gucke ich natürlich, welche dynamischen Faktoren sind in dem Fall relevant und was können wir machen, um hier die Faktoren zu beeinflussen. Das heißt, wenn ich in der Rückfallprävention arbeite, dann versuche ich das Ganze natürlich abstrakt zu sehen. Andererseits arbeite ich mit Menschen, die auch unterstützt werden müssen und ja auch ein gewisses Vertrauen aufbauen müssen, um überhaupt sich auf so eine Arbeit einzulassen. Das bedeutet, dass ich aber trotz allem bei der Arbeit eigentlich nur das Ziel sozusagen vor Augen habe, das Ziel, dass dieser Mensch keine Straftat mehr begeht. Und das ist wohl der Grund dafür, warum die Fälle, mit denen ich dann in meiner rückfallpräventiven Arbeit zu tun habe, dass ich bei denen eigentlich bei allen immer nur dieses Ziel vor Augen habe und sozusagen dieses rationale Schema. Und das ist der Grund, warum ich jetzt nicht den einen Fall habe, der jetzt irgendwie sehr hervorstechen würde. Also zumindest bei den Fällen in all den Jahren. Ich muss dazu sagen, wenn ich drüber nachdenke, es gab einen Fall als Praktikantin, den habe ich auch nur sehr, sehr grob einmal erwähnt, weil der mich geprägt hat. Da ging es nur darum, dass ein Straftäter, der auch so meine Generation war und auch in so einer Hochhaussiedlung aufgewachsen ist, also wo es einfach Parallelen gab in der Biografie, dass der dann einen ganz anderen Weg genommen hat. Und dass ich das so interessant fand, dass ich ein Praktikum mache in einem Gefängnis, wo jemand aus meiner Generation, aus einer ähnlichen sozioökonomischen Umgebung ist und auf der anderen Seite steht. Und ich mich dann gefragt habe, okay, welche Faktoren haben hier eine Rolle gespielt dabei, dass ich jetzt in der Position hier bin und er in der Position da? Und welche Faktoren haben bei den unterschiedlichen Entscheidungen und Lebenswegen eine Rolle gespielt? Das war also so ein Ausgangspunkt der Frage, was für Faktoren beeinflussen Menschen in welche Richtung, dass sie dann bestimmte Entscheidungen treffen. Also das ist einfach aber dann eher so ein Ausgangspunkt gewesen nochmal für die psychologische Auseinandersetzung damit.
Also so ein Schlüsselmoment zu ja, sagen, also, ich will mich da intensiver mit beschäftigen.
Ich wollte es schon vorher, aber das hat mir nochmal verdeutlicht eben, dass bestimmte Faktoren hier offensichtlich eine wichtige Rolle spielten und dass ich die besser auch immer besser verstehen wollte und mich deswegen auch bestärkt fühlte, dass das genau der Weg ist, den ich gehen wollte.
Was gibt dir deine Arbeit oder was kriegst du auch zurück durch deine Arbeit?
Also erstens habe ich dadurch, dass ich diese Arbeit mache, auch immer wieder konkretere Vorstellungen davon, auch wenn ich die ganze wissenschaftliche Lage zu einem Thema kenne, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, jetzt in Fall XYZ sich nochmal konkret in diesem realen Fall widerspiegeln. Also das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse dann auch sich in den realen Risikofaktoren, in den Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, in bestimmten Verhaltensweisen, die sie zeigen, wie sich das alles widerspiegelt. Das ist irgendwie faszinierend. Aber vor allem gibt es mir etwas, wenn ich sehe, dass wir immer wieder in Fällen wirklich Menschen dazu bringen, keine Straftaten mehr zu begehen. Und ich bekomme manchmal nach Jahren eine Rückmeldung von Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, die sich dann melden und sagen, ich wollte nur noch mal kurz Bescheid sagen, ich begehe immer noch keine Straftaten. Also tatsächlich haben wir solche Rückmeldungen gelegentlich, was natürlich immer sehr schön ist, weil man dann auch wirklich sieht, dass das, was wir erreichen wollten, auch erreicht wurde und dass die Leute einen guten Weg gefunden haben und jetzt eben ja, gute Entscheidungen treffen. Und ich will nur sagen, klar, wenn das nicht der Effekt wäre, dann würde ja auch niemand diesen Job machen. Also ist klar.
Also die Arbeit hat sich dann gelohnt,
ja,
von euch.
Ja, genau.
Wie ist das, wenn deine Klassenkameradinnen von damals sagen, ah, du warst immer ein Nerd, wir wussten, dass sowas aus dir wird?
Ja, ich meine, das hat mich dann auch nicht überrascht. Ich wollte einfach auch, als ich das erste Mal ein Klassentreffen dann besucht habe, wir haben das jetzt schon mehrfach gemacht, da wollte ich auch ein bisschen gucken, ob die jetzt überrascht sind. Aber die haben alle gesagt, also nö, wir erinnern uns an deine Aufsätze. Also von daher, du hattest auch immer... Wir hatten nämlich auch so eine Stunde, wo wir dann freie Arbeit machen konnten, diesen Ordner mal zwischendurch dabei und hast auch Bücher gelesen zu dem Thema, auch ziemlich früh. Also die so alle, ja, okay, ganz ehrlich, hätten die meisten von uns darauf gewettet, dass du irgendwas in die Richtung machst. Und ich so, ja, okay, cool. Aber ist ja eigentlich ganz nett zu sehen, dass die dann auch sagen, ja, super, dass du was Sinnvolles draus machst. So. Und die sich das dann teilweise auch anhören, was ich so zum Beispiel in Produktionen, in Podcasts oder YouTube-Videos erzähle und dann auch sagen, okay, da habe ich vielleicht mal umgedacht oder Dinge neu gesehen und vielleicht auch mal ein bisschen besser verstanden, warum Forschung und Prävention, warum das überhaupt Sinn macht. Und wenn ich dann natürlich Leute zum Nachdenken bewegen kann, auch zum Beispiel Menschen aus meiner Vergangenheit, aber auch andere Menschen, dann ist das natürlich auch eine ganz tolle Sache. War auch ein schönes Erlebnis, auch so positive Rückmeldungen zu kriegen, muss ich sagen.
Danke, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Danke für das Gespräch und den Besuch, Lydia.
Dankeschön.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.